Also ich bin tatsächlich jetzt seit 8 Jahren beim Team Vox und betreue das Format Hund, Katze, Maus. Das heißt, wir drehen ganz regelmäßig Beiträge zu irgendwelchen pferdischen, hundischen Themen.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mein nächsten Gast, das ist eine Dame und ich muss kurz den Namen aus Instagram nennen, weil ich ihn so toll finde. Und das ist Obst macht gesund und richtig heißt du Katrin Obst. Hallo liebe Katrin.
Hallo Linda.
Ich finde, dass dieses Obst macht gesund, das trifft es echt auf den Nagel, weil das ist ja dein Metier. Du bist einiges, das kannst du gleich selber sagen. Du bist ja für die Gesundheit von mehreren Tieren zuständig. Vielleicht willst du kurz sagen, dich mal kurz vorstellen.
Ja. Also, du hast mir ja schon meinen Namen gesagt. Ich heiße Katrin Obst und bin 44 Jahre alt. Und ich lebe mit meinem Mann und unserem Hund Otto in Mettmann. Das ist direkt neben Düsseldorf. Und genau hier habe ich auch seit 20 Jahren, also es sind dieses Jahr 20 Jahre, eine eigene Praxis für Rehabilitation für Pferde. Das heißt, ich mache Physiotherapie, Osteopathie, Akupunktur und sehr gerne Blutegeltherapie. Und wir sitzen hier sehr, sehr komfortabel, sage ich mal, in Deutschland, weil hier wirklich ein Stall neben dem nächsten ist. Also wir haben eine unheimliche Stalldichte und auch sehr große Ställe mit teilweise 100, 150 Pferden. Und hier ist sehr viel zu tun für mich.
Ja, sehr schön. Du machst aber auch andere Tiere, richtig?
Ja, ich habe die Ausbildung, macht man immer für Tiere insgesamt und nicht nur für Pferde. Also genau, ich behandle auch zwischendurch natürlich mal die Hunde von meinen Patientenbesitzern. Also ich bin eigentlich, würde ich sagen, schon die Pferdeexpertin, kann das aber natürlich auch für Hunde. Das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Und seit einigen Wochen bin ich stolze Schafbehandlerin, weil ich für ein lahmes Schaf gerufen wurde. Also es war auch schon mal ein Kamel dabei vom Zirkus. Und genau, jetzt aktuell habe ich noch Edda, das Schaf. Und das ist eigentlich witzigerweise genau das Gleiche. Also es ist sehr, sehr ähnlich zum Hund und zum Pferd von der Behandlung her.
Hat das damit zu tun, dass das alles Säugetiere sind, wenn man da grob in Schubladen denkt?
Ja, genau. Also von der Anatomie ist das sehr ähnlich. Also ich denke, dass die Internistik eine andere wäre, ne, weil ein Schaf zum Beispiel einen Pansen hat und Wiederkäuer ist. Mhm. Aber jetzt bei Edda war es halt so, Edda lahmt und dann haben wir versucht herauszufinden, warum sie das macht. Und dann palpierst du die halt durch und bewegst die einzelnen Gelenke und die Wirbelsäule und testest das Becken. Und das kann man tatsächlich beim Schaf genauso halt wie bei Hund oder bei Pferd.
Und machen die so, also bei Pferden merkt man ja immer sehr schnell, wo man dran ist. Wie ist das denn beim Schaf? Die haben doch, wenn die auf dem Rücken liegen, diese Starre, dass man die scheren kann. Hast du da irgendwie Probleme gehabt, dass sie irgendwie in so eine Schockstarre kamen und du gar kein Feedback bekommen hast?
Nee, das war ganz lustig, weil ich gedacht habe, naja, mal gucken, ob die Ella mich überhaupt an sich ranlässt. Aber die fand es so geil, dass sie also man nennt das in der Physiotherapie parasympathisch geworden ist. So wie wenn du Horsemanship machst und die Pferde den Kopf senken und dann halt runterkommen und sich relaxen. Genau, so hat sie auch reagiert und fand also die Behandlung super, hat total gut mitgemacht und hat sich dann sogar gegen Ende der Behandlung hingelegt, also von sich aus. Und dann haben wir noch eine Magnetfeldbehandlung im Anschluss gemacht, die sie total genossen hatte. Da gibt es ganz süße Fotos von.
Also muss man ja sehr den Besitzer loben, der so viel in ein Schaf investiert. Das ist ja bei Nutztieren eher selten, ne?
Ja, Edda ist, lebt auf einem Begegnungshof. Und genau, die arbeiten in der Therapie mit Kindern und Erwachsenen mit ihr und oder mit ihr und den anderen Schafen. Deswegen kennt Edda auf jeden Fall den Kontakt zu Menschen und genießt das auch sehr. Und das ist ganz süß, weil wir jetzt 2-3 Mal da waren und mein Mann auch mitgekommen ist. Der hat gar keine Ahnung von Pferden oder Schafen. Und der hat aber auch direkt, der musste direkt mit ran an die Buletten und Hälse massieren und Rücken krabbeln und die haben also richtig eingefordert und die zeigen einem auch direkt, wenn man zuhört, wo es gut ist. Das war ganz niedlich.
Ja, sehr schön. Ja, dann fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie bist du ans Pferd gekommen? Also du hast mir schon erzählt, dass du gerade aktuell kein Pferd hast, da kommen wir auch gleich noch zu, aber wie hat das alles angefangen?
Also glaubt man den Geschichten meiner Mutter, ich komme also aus so einer gar keine Pferdefamilie, also es gab keine Reiter, keine Pferde, aber ich war wohl total pferdeaffin und bin halt zu jeder Weide hin und zu jedem Pferd irgendwie hin und wollte, das größte Glück war halt immer irgendwie Pony reiten. Da gibt es auch noch legendäre Fotos von Susi und Strolch, auf die man so, damals konnte man die ja noch ausleihen, so Shetland-Ponys, und mit denen irgendwie so, ne, mussten die Eltern die so eine Runde durch den Wald führen und eigentlich waren sie, glaube ich, nur damit beschäftigt, das arme Shetland-Pony vom Grasen abzuhalten. Aber gibt es halt auch so legendäre Fotos, weil immer, wenn der Teddy hinter der Susi gelaufen ist, hatte der Teddy 5 Beine auf den Fotos. Also es gibt sehr viele lustige Fotos von mir mit einem 5-beinigen Pferd. Und bin ich halt schon mit 9 Jahren in Reitstall gegangen und habe gesagt, hier, ich möchte Reitstunden nehmen. Habe dann mit Voltigieren angefangen, habe dann Reitunterricht genommen, halt ganz normal so Englisch-Dressur, würde ich es mal nennen. Dann irgendwann auch mal ein paar Sprünge gemacht. Und ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass Ausreiten für mich eigentlich so das, also ich reite am liebsten aus. Und genau, dabei ist es im Prinzip auch inzwischen geblieben. Also am liebsten bin ich im Busch.
Ja, sehr schön.
Auch gerne schnell.
Sehr schön. Ja, dann hast du wahrscheinlich die schulische Ausbildung gemacht. Und wie kam genau so der Wunsch, das beruflich zu machen?
Ja, das, wenn man nichts Anständiges lernt, ne? Das ist dann. Also ich habe Abitur gemacht und habe aber erstmal nach dem Abitur eine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht. Beim Fernsehen. Ich habe tatsächlich bei Stefan Raab gearbeitet. Das finden immer alle ganz spannend, irgendwie so im Nachhinein. Ich fand es irgendwie witzigerweise damals gar nicht so aufregend. Und jetzt denke ich mir so, boah, wie cool eigentlich, ne, wenn man das so sagen kann. Ja, dann habe ich da eine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht. Das war aber tatsächlich nicht so mein Ding, den ganzen Tag irgendwie im Schnitt zu sitzen, in so einem dunklen Raum mit Computern. Und mich zog es zu den Tieren und auch nach draußen. Und ich bin auch so ein unruhiger Geist. Also ich bewege mich auch gerne. Deswegen, ja, und dann habe ich mich erkundigt, welche Optionen es gibt, halt irgendwie Medizin, Sport, Pferde, sowas zu kombinieren. Und habe dann von der Ausbildung Physiotherapie für Pferde gehört. Und das war damals ja noch tatsächlich ganz neu. Also wir waren ja wirklich so welche der ersten in Deutschland, die ausgebildet worden sind. Und das ging dann über 2 Jahre, immer auch so ganz klassisch Wochenendkurse. Und ich habe allerdings das erste Jahr unter der Woche bei einem Hufschmied gearbeitet. Bin da mitgefahren, weil ich gedacht habe, das ist jetzt nicht das Dümmste, wenn man mal so insgesamt den Umgang mit fremden Pferden lernt. Bin also dann ein Jahr beim Hufschmied mitgefahren. Und dieser Hufschmied, der hat damals in der Pferdeklinik die Pferde beschlagen. Auch dann in Absprache mit den Tierärzten. Und so habe ich dann Kontakt zur Pferdeklinik bekommen. Und dann habe ich das zweite Jahr während der Physio-Ausbildung in einer Pferdeklinik bei einem Orthopäden mit, hospitiert, kann man ja sagen. Und das ist auf jeden Fall bei mir halt auch, glaube ich, mit ein Grund, warum ich heute so erfolgreich bin, warum das alles gut läuft, weil ich halt wirklich eine sehr fundierte Ausbildung habe und nicht halt 5 Wochenendkurse, ne, ohne Praxis oder so Online-Gedöns, das ist halt alles Quatsch, ne? Man muss einfach auch bei Leuten mitlaufen, die das beruflich machen. Und so ist ja auch ein Lehrberuf, ne, dass man eigentlich als Geselle irgendwie auch mit jemandem mitläuft, der es schon kann und der einem die Dinge zeigt und dann noch gleichzeitig Dinge lernt in der Berufsschule. Genau. Dann kommt man halt vom Hölzchen aufs Stöckchen, ne? Wenn man dann, also ich habe ja dann Physiotherapie, Osteopathie gelernt. Und dann hat man mal ein Seminar Akupressur, dann hatte ich noch mal ein zweites Jahr Seminar Akupressur. Dann hat mich das so angefixt, dass ich Bock hatte, das noch richtig als Ausbildung zu machen. Habe das dann auch noch mal ein Jahr bei Jean-Yves Gouret gemacht. Dann, ja, und so kommst du dann. Dann habe ich noch meinen Pferdewirt gemacht, weil ich gedacht habe, kann man die Leute da auch noch ein bisschen besser beraten. Das kann man ja extern machen, wenn man so eine gewisse Zeit lang
schon... Genau, wenn man 5 Jahre mit Pferde arbeitet, darf man auf Prüfung gehen.
Genau, dann kann man zur Prüfung gehen und habe ich das dann auch noch gemacht. Das war auch total cool, weil wir aus ganz vielen verschiedenen Reitweisen zusammenkamen und sich das total gut ergänzt hat. Also es waren viele Leute, die echt Ahnung hatten von dem, was sie tun und jetzt nicht so Azubis, sondern waren zum Beispiel so wie du, so Leute, die zum Beispiel elterlich Betriebe hatten und da halt schon immer mitgelaufen sind und mitgearbeitet haben und halt von der Pike auf wussten, wie es geht, aber halt nie diese Ausbildung mal gemacht haben. Ne? Und wir haben das dann alle in so einem Crashkurs quasi 6 Monate zusammen gemacht und das war, wie gesagt, total cool. Schön. Eine richtig coole Zeit. Genau, so habe ich dann noch meinen Pferdewirt gemacht. Ja, und dann...
Bist du währenddessen die ganze Zeit geritten? Hattest du da ein Pferd oder eine Reitbeteiligung?
Ja, nee, ich hatte ein eigenes Pferd. Im Nachhinein denke ich auch immer so, Gott, was hast du dem angetan, ne? Also es ist ja wirklich, das versuche ich mir auch jetzt immer wieder zu sagen, wenn ich so Kunden habe, die so total dusselig mit ihrem Pferd sind, dann denke ich immer so, ja, man weiß das halt nicht besser, ne? Man macht ja, ich glaube, ganz viele Leute machen nichts, weil sie es böse meinen, sondern wirklich, weil sie einfach ahnungslos sind, ne? Und dann sagt irgendwer im Stall, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat oder, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen dominanter ist oder so, ne, dann sagt er, ja, muss er hier, was weiß ich, ne, muss er mal Gummi-Expander um dreimal um den Kopf wickeln, ne, dann hat er den Kopf unten oder weiß ich nicht, schöne Geschichte hier, weil du ja aus dem Western-Reitsport bist, also dann hatte ich irgendwie da im Stall mit ein paar Leuten zu tun, die sind Englisch geritten, da habe ich natürlich bandagiert. Und dann habe ich aber mit einer viel zu tun gehabt, die hatte ein Western-Pferd und die hatte so Professional Joyce-Gamaschen, fand ich total cool, habe ich mir die halt auch gekauft. Ne? Mhm. Aber ich habe mir halt überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, welche Funktion hat jetzt welche Gamasche oder welcher Beinschutz. Ne? Und genau, und deswegen, ich danke meinem Pferd an dieser Stelle, dass er mit mir so viel ertragen hat. Aber, und dass ich so viel experimentiert habe, aber wir sind viel ausgeritten und der war ein schnelles Pferd und der hatte Spaß im Gelände. Und
insofern. Also war das ein bisschen klassisch freizeitmäßig geritten, kann man das so sagen? Also
ja, genau. Ja, genau.
Also was eigentlich, war das für eine Rasse?
Das war ein Traber tatsächlich. Mhm. Das, den war auch geile Geschichte. Habe ich mit dem Vater von einem Kumpel echt so abends nach 7 Bier haben wir gesagt, wir kaufen uns ein Pferd, weil das gute Springpferd vom Sohn durften wir nicht reiten. Ne? Und dann haben wir gesagt, wir kaufen jetzt ein eigenes Pferd. Und dann sind wir irgendwie danach die Woche los und haben dann diese Truppe Traber da gehabt und haben irgendwie mal, keine Ahnung, einen mitgenommen. Ich weiß auch nicht mehr nach welchen Kriterien, aber er war günstig. Und ja, das war die Lebensversicherung schlechthin, dieses Pferd. Der war... tippitoppi erzogen, sind die ja von der Rennbahn meistens. So, der war tippitoppi erzogen, ne, und das war das liebste Pferd und zuverlässigste Pferd. Der hatte den 10 Jahre, der hat, also wir haben das 3 Monate zusammen gemacht, weil das ja aus der Bierlaune entstanden ist und dann habe ich den übernommen. Und es war wirklich, konnte den im Gelände ohne Sattel am Halfter galoppieren. Oh. Der war völlig cool, der war nur sehr schnell. Der wusste, also er konnte schnell und der wusste auch, wie man andere abhängt. War auch, war
sein Job früher.
Ja, genau. Also der hat auch, glaube ich, wir hatten das mal nachgeguckt, irgendwie 120.000 D-Mark Lebendgewinnsumme gehabt. Also musste er echt viel gelaufen sein und auch viel gewonnen haben. Ja, aber der hat 10 Jahre im Prinzip ohne irgendwelche gesundheitlichen Themen hat er bei mir verbracht. Wir sind extrem viel im Gelände gewesen, den konntest du in den Hänger, der ging alleine in den Hänger, bist du irgendwo hingefahren, 3 Stunden ausgeritten, war der glücklich.
Cool. Ja, ist ja ein Glück, also hast du ja echt Glück gehabt beim ersten Pferd, ne? Für kleines Geld. Also.
Das meine ich ja, im Nachhinein denke ich dann immer so, wenn ich dann bei den Kunden denke, oh, haben die das jetzt echt gemacht? Weißt du, haben die jetzt irgendeinen Gaul ohne Ankaufsuntersuchung, weißt du, von der Wiese, weil er so süß geguckt hat oder weil er der Erste war, der aus der Gruppe rauskam oder so, dann denke ich mal so, oh nein, ne? Und dann denke ich so, ja, hast ja eigentlich genauso gemacht, ne? Und genau, kann halt gut gehen, kann halt auch nicht gut gehen.
Ja, und was du vorhin gesagt hast zum Mitlaufen, fand ich super wichtig, weil das ist auch, wir sind ja auch ein großer Ausbildungsbetrieb, wir haben viele Mädels bei uns, die danach irgendwann selbstständig werden wollen oder zu Hause einen Betrieb haben. Und ich sage denen immer, ihr müsst in eure Zukunft investieren. Und es ist am einfachsten, wenn ihr euch einen richtig guten noch sucht und dann auch 1-2 Jahre mitlauft. Mhm. Ich war viel in den USA zum Trainieren und habe da umsonst gearbeitet, weil ich froh war, der ihr Wissen mitnehmen zu können. Ne? Und das ist ja das Schöne im deutschen Lehrberufssystem, dass man da in der Praxis lernen kann. Aber da ein Appell an alle, nur weil man irgendwo fertig gelernt hat, ist man noch nicht fertig. Und viele junge Trainer oder auch, glaube ich, Selbstständige machen dann ihr Business auf und sind dann so verpflichtet ihren Kunden gegenüber, dass sie nicht mehr weg können zum Trainieren. Deswegen habe ich immer den Appell an alle, dass sie irgendwo noch ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr oder lange Zeiträume sind natürlich besser, dann lernt man mehr, irgendwo für wenig Geld arbeiten und lernen. Das ist im Endeffekt ein Investment in die Zukunft für uns in der Branche. Ne?
Bin ich voll bei dir. Also kann ich so unterschreiben und ist auch ehrlich gesagt was, was mir so ein bisschen auf die Nerven geht, weil ich halt feststelle, dass die Leute da keinen Bock mehr drauf haben. Also es sind ja schwerpunktmäßig schon halt Frauen, die Lust haben, in diese Berufssparte zu gehen. Und das ist gar nicht mehr da. Also ich muss sagen, ich habe vor 20 Jahren, ich habe gebrannt. Es war für mich, ich hätte jede Minute und ich habe dieses Jahr Schmied und dieses Jahr Klinik auch kostenlos gearbeitet. Also das war aber nicht kostenlos, weil wie du gesagt hast, ne, das war, ich habe ja alles von denen gezeigt bekommen. Ich habe alles mitgekriegt. Und die haben ja auch schnell verstanden, dass ich Bock habe und dass ich Interesse habe und mit anpacke. Und wenn man halt Lust hat, um 17 Uhr den Stift fallen zu lassen, dann ist das nicht der richtige Job oder nicht die richtige Branche. Mhm. Also erstmal ist das mit Tieren halt ja, weißt du ja selber, ne, dann, ihr habt ja dann auch noch Zuchtpferde mit, ne, dann kommen nachts die Fohlen oder es ist irgendwas und dann ist einer krank und dann weiß ich nicht was, ist noch Landwirtschaft dabei oder so. Aber diese 9-to-5-Nummer gibt's in der Branche nicht und dann da kommt man auch zu nichts. Man muss da schon ein bisschen investieren, ne? Und wenn einem da, wenn man dann irgendwie sagt, ja, da mache ich mal einen Tag Praktikum irgendwo, ja, das ist lächerlich, ne? Also das, man muss da schon einfach mal ein paar Wochen den Arsch zusammenkneifen und das machen. Und man, ehrlich, das kann man auch mal umsonst machen, weil man halt richtig was lernt.
Genau, und da muss man Fleiß an den Tag legen, damit man sich quasi hocharbeitet in den neuen Betrieb, egal wo und wie. Und wenn die zeigen, wenn man dem Profi, von dem man lernen möchte, zeigt, dass man interessiert ist und engagiert, dann investieren die auch Zeit in einen, ne, und geben einem was zurück. Ne? Und das ist so ein bisschen in der heutigen Generation, also dieses Hard Work beats Talent when Talent doesn't work hard. Ne? Also ja. Du musst echt Vollgas geben und du musst das für dich tun und deine Ausbildung. Und wenn du da nicht für brennst, eigentlich egal in was, glaube ich, dann kannst du es eigentlich auch lassen.
Genau. Ja, oder du kannst ja auch, weiß ich nicht, Verwaltungsangestellter werden oder, also ich habe auch Kunden, die sagen zu mir, ja, nee, also mehr als 37 Stunden die Woche will ich nicht arbeiten und ich will auch jedes Wochenende frei haben. Ich glaube, ich habe die ersten 10 Jahre habe ich keinen Tag frei gehabt. Also da habe ich auch jedes Wochenende gearbeitet, weil ich musste ja dann auch am Wochenende noch kellnern gehen, um mir das finanziell überhaupt erlauben zu können, dass ich halt dann kostenlos, ne, in der Klinik war. Aber es gibt so einen schönen Spruch, es ist nicht schlimm, wenn es kostenlos ist, es ist nur schlimm, wenn es umsonst ist.
Genau, das ist auch sehr schön, ja. Auf jeden Fall. Deswegen der Appell an die Jugend von heute oder auch schon an Ältere, wenn du irgendwas werden willst, egal wo, musst du sehr hart dafür arbeiten. Ja. Und ich glaube, wenn man schon nach Stunden und freien Tagen fragt, dann ist das eigentlich schon der falsche Ansatz. Also gerade bei uns, man tut es ja nicht fürs Geld, also ich kann davon leben. Und ich werde dafür bezahlt, Pferde zu reiten, die ich mir nicht leisten könnte, sage ich immer. Aber man tut's nicht, weil man viel Geld verdient. Also man tut's nicht fürs Geld.
Nee, dann muss man Notar werden. Genau. Ich weiß nicht, was sonst noch gibt. Aber genau, nee, da muss man was anderes machen, das stimmt schon. Aber ja, in der Tat, also da mangelt es so ein bisschen, ne? Das war, vor 20 Jahren war das selbstverständlich. Da hast du auch mal so Sachen gemacht, weiß ich nicht. Da war freitags zum Beispiel, wurden halt immer die Klinikautos aufgeräumt und mal gestaubsaugt, ne? Und da hat natürlich der Chef auch immer sein Privatauto dazu gestellt. Aber ich erlebe halt bei den heutigen Praktikanten, dass die dann schon sagen, ja, das gehört ja wohl nicht zu meinen Aufgaben. Und ich finde, dass dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Man bricht sich keinen Zacken außer Krone, ne? Wenn man mal einen Staubsauger in ein Auto hält oder mal was mit sauber macht und da nicht nur die Pralinchen rauspickt, sondern ich finde halt, genau, dass man in so einem Team ja einfach auch was lernt, wenn man da irgendwie mit anpackt und sich ja auch den Respekt so ein bisschen erarbeitet. Und ich habe zum Beispiel damals mit diesem Klinikchef, der Orthopäde ist, also der praktiziert immer noch, und der hat mir so viel beigebracht und wir haben jetzt gerade noch gesagt, also wir haben immer noch Kontakt, machen immer noch ganz viele Pferde zusammen und haben gerade gesagt, jetzt dieses Jahr gehen wir aber mal essen auf unser 20-Jähriges Und das spricht ja auch, also das spricht ja für sich, dass wenn man 20 Jahre Kontakt hat und gut zusammenarbeitet, also das sind ja vielleicht auch die Leute, die einem morgen Kunden überweisen oder mit denen man irgendwie zusammenarbeitet. Deswegen, ja, und ich würde auf jeden Fall mir auch mal verschiedene Sachen angucken. Also jeder hat ja so einen eigenen Stil oder irgendwie eine eigene Technik. Und man muss ja auch nicht bei jedem alles toll finden, aber ich finde, wenn man sich so bei jedem irgendwie ein, zwei Sachen rauspicken kann, die cool sind, dann hat das schon gereicht.
Ja, ja, das ist ja das Schöne an den heutigen Medien. Ich habe dich damals kennengelernt, also man kennt dich zwar von Social Media, aber ich habe einen Wee Horse Podcast mit dir gehört, der mir sehr gut gefallen hat. Und das ist ja dieses Podcast, Online-Schulen, YouTube. Also man kann sich ja heute so viel Inspiration holen. Das ist wirklich, das war ja, als wir jung waren, also ich bin jetzt 38, werde 39, war das ja schon noch eine andere Nummer.
Ja, klar, das war vor 20 Jahren, hatten wir kein YouTube und kein Instagram, ne? Ja, genau, da hatten wir noch Zeit.
Ja. Ja, sehr schön. Dann hast du da die ganzen Ausbildungen gemacht, auch sehr viele verschiedene und sehr vielseitig. Und dann hast du erstmal sofort selbstständig gearbeitet oder warst du erstmal angestellt?
Nee, also das ist ja so, obwohl, also das war damals total witzig, ne? Also du musst dir das wirklich so vorstellen, dass so Reiten und so, das war natürlich schon etabliert und Pferdewirt und so. Aber dass halt jemand kommt und Physiotherapie mit Pferden macht, das haben halt alle belächelt vor 20 Jahren. Das war wirklich so, dass ich da auch Sprüche gekriegt habe. Und gerade so die älteren Bauern, ne, die Landwirte, die hatten da immer irgendwie einen auf Lager. Und kam das dann so in Flow. Und dann habe ich im Prinzip halt wirklich mich auch direkt selbstständig gemacht, weil es gab ja gar keine Möglichkeit, sich fest anstellen zu lassen. Also es hätte gar keiner Geld für einen ausgegeben. Ne? Selbst, glaube ich, in einer Pferdeklinik nicht. Vielleicht jetzt heute inzwischen anders. Also ich kenne auch Kleintierpraxen, ne, die einen festen Physio da haben für ihre operierten Hunde oder so oder Katzen. Aber vor 20 Jahren, friss oder stirb, also selbstständig oder nicht. Und ich bin eh so ein, ich sage immer, Liberté toujours. Also ich bin eh so ein Freigeist, deswegen passte das ganz gut. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe das so peu à peu ausgebaut.
Also als Pferdephysio, fahrende Praxis.
Ja, genau, Pferdephysio. Also ich habe, also im Augenblick habe ich so 20, 25 Patienten in der Woche. Mhm. Und das sind ganz häufig, ich nenne das immer TÜV und AU. Es gibt inzwischen sogar bei mir in der Praxis eine TÜV-Plakette, wenn ich da war zum Termin. Und und dann prüfe ich halt das ganze Pferd einmal durch nach muskulären Verspannungen, nach Blockaden im Bereich der Wirbelsäule, der Beingelenke und behandle die halt auch, ne, mache sehr viel für Muskulatur und Faszien. Das ist so eine obstsche Mischung, sag ich mal. Also man kann gar nicht sagen, es ist nur das eine oder das andere. Man gewöhnt sich ja so in den Jahren dann auch so seinen eigenen Stil an. Genau, und das sind natürlich unterschiedlichste Pferde. Also manche wollen wirklich einfach nur, die sagen so, ja, ich möchte einmal wissen, ob alles okay ist. So wie wir so zum Jahrescheck zum Arzt gehen. Und dann gibt's natürlich Probleme in der Rittigkeit. Also was weiß ich, der dehnt sich nicht schön oder was weiß ich, irgendein Thema klappt rechts rum nicht so gut wie links rum. So die üblichen Probleme. Ne? Und dann habe ich natürlich auch noch eine ganze Charge Pferde, die irgendwie verletzt sind akut. Was weiß ich, viele Sehnenprobleme, die ich mit Blutegeln behandle oder so Pferde, die Post-OP dann kommen von der Klinik. Also ich sitze hier total cool, weil wir haben halt vier große Kliniken direkt um mich rum und ich arbeite auch mit allen vieren zusammen, sodass da halt auch immer dann so Rekonvaleszente kommen, mit denen wir dann einfach Post-OP Physio machen.
Ja, du musst jetzt einmal kurz für alle erklären, ich glaube, ich weiß es zwar grob, aber auch nur grob, was ist der Unterschied zwischen Physiotherapie und Osteopathie?
Ja, also Physiotherapie könnt ihr euch so vorstellen, wie es halt in der Humanphysio auch ist. Das heißt, die Aufgaben sind zum Beispiel Massagen, Wärmeanwendungen, Kälteanwendungen, Faszientechniken, dann Strom fällt unter Physiotherapie. Dann haben wir aber auch aktive und passive Bewegungsübungen. Zum Beispiel aktive Bewegungsübungen sind halt Sachen, die muss das Pferd selber machen. Also es würde schon fast in den Bereich Training gehen. Und passive Bewegungsübungen wären zum Beispiel, wenn ich halt das Bein hochnehme und das so bewege, wie das physiologisch der Fall wäre. Und das Pferd kann das zum Beispiel aus irgendeinem Grund gerade nicht. Und genau, so könnte man quasi die Physiotherapie einteilen. Und Osteopathie ist dann im Prinzip noch die, also ich trenne das halt gar nicht so. Das sind so manuelle Techniken, würde ich sagen. Also das ist im Prinzip, haben wir, wenn zwei Knochen sich treffen, haben wir ein Gelenk. Und ein Gelenk kann blockiert sein. Das heißt, es ist bewegungseingeschränkt. Wir haben aber nie einen ausgerenkten Wirbel. Das ist halt einfach nicht möglich, weil wir das Rückenmark durch den Wirbelkanal laufen haben. Und wenn da irgendeine Luxation ist, man kann Knie auskugeln oder einen Arm auskugeln oder so, aber das ist dann ein Fall für einen Tierarzt, weil wir dann halt auch Bänder abgerissen haben und eine Kapsel kaputt haben oder so. Aber wir sprechen also bei diesen klassischen, ne, wenn man sagt, so das Pferd hat, ja, der hat Kreuzdarmbein, dann ist das eine Blockade, also eine Bewegungseinschränkung. Und die kann halt an verschiedenen Bereichen der Wirbelsäule oder an den Beinen sein. Und die teste ich und behebe die auch nach Möglichkeit.
Okay, kann man dann sagen, das eine ist ein bisschen mehr für die Muskeln, das andere ein bisschen mehr für die Knochen zuständig?
Genau, ja, würde ich so sagen. Wobei es bei der Chiropraktik zum Beispiel, das hatten wir jetzt noch nicht genannt, aber Chiropraktik arbeitet wirklich immer direkt auf dem Gelenk und auch nur an den Gelenken. Mhm. Und der Osteopath involviert halt immer Muskulatur und Faszien auch mit. Und das ist ein bisschen ganzheitlicher als, also empfinde ich so etwas als ganzheitlicher als die Osteopathie. Nee, Quatsch, als die Chiropraktik, so.
Genau, Osteopathie ist so ein bisschen von allem, ne, kann man so sagen, genau. Im Endeffekt. Ja, genau, so ein bisschen, ne? So. Und jetzt noch kurz zu Faszientherapie, der neue Shit, ja. Man hört es ja ganz viel.
Yes.
Vielleicht kannst du uns da auch mal kurz aufklären.
Ja, das ist ja ein bisschen langweilig. Das, also, weil wir müssen darüber ja alle lachen, ne, die das schon länger machen, weil du kannst halt kein Pferd behandeln, also gut behandeln, wenn du nicht eh die Faszien mit behandelst. Also jeder Physio auf dieser Welt, egal ob human oder Pferd, behandelt immer die Faszien mit. Anders geht das gar nicht. Also
was sind die Faszien? Das muss ich jetzt einmal erklären.
Das ist ein Bindegewebe, was quasi Muskulatur umgibt. Muskeln voneinander trennt, Organe voneinander trennt, Sehnen voneinander trennt, aber gleichzeitig halt auch wie so ein Spinnennetz alles miteinander verbindet. Mhm. Also das ist so die Ambivalenz, ne, dass das auf der einen Seite verbindet ist und auf der anderen Seite trennt ist, aber es durchzieht halt wirklich, wie muss man sich wie so ein Spinnennetz vorstellen, den gesamten Körper. Und das erklärt natürlich auch, warum wir ganz viele Probleme, was weiß ich, ne, hast hinten ein Problem, dann halt auch über so große Faszien dann auch auf vorne Auswirkungen haben können und so weiter. Also genau, aber du behandelst die halt immer automatisch mit und musst die auch mit behandeln, weil die halt ganz, ganz wichtig sind. Aber jetzt, ne, jetzt sind die ja gerade im en vogue,
wie man ja, so es gibt ja jetzt Faszientherapeuten, die glaube ich auch ohne, weiß nicht, welche Grundlagen sie brauchen. Das ist ja so ein bisschen sowieso mit diesen ganzen Heilpraktikern, die aus dem Boden schießen. Ne? Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, wie viel Background da ist und wie viel fundierter Background da ist. Und das ist natürlich immer Physiotherapie, Osteopathie, glaube ich, eine gute Grundlage. Ne?
Ja, das ist sehr schade. Also vor 20 Jahren haben die uns immer gesagt, ja, dass wir sind da dran, ne? Das wird staatlich anerkannt und das klären wir, ne? Dass das halt eine einheitliche Prüfung oder so in Deutschland gibt. Und jetzt haben wir 20 Jahre rum und es gar nichts passiert. Also noch nicht mal ansatzweise. Ne? Und das macht es natürlich für die Kunden sehr, sehr schwierig, weil die, genau wie du schon gefragt hast, die wissen gar nicht den Unterschied zwischen den einzelnen Techniken. Aber es ist natürlich auch nicht geschützt. Das heißt, du kannst auch morgen als Faszientherapeut oder als Physiotherapeut für Pferde rausfahren.
Ach, und, ist nicht geschützt, auch Physio, nein, das hätte ich nicht gedacht.
Gar nicht geschützt, es ist eine total wilde Geschichte in Deutschland, völliger Schwachsinn, dass da irgendwie, also ich verstehe das gar nicht, warum da noch nie jemand irgendwie dran gegangen ist, dass mal staatlich, wie nennt man das, staatlich geprüft, ne?
Auch halt der Osteopath nicht oder der?
Nein, auch der Osteopath nicht, das ist eigentlich hanebüchen, wenn man sich das überlegt, dass da draußen irgendwie wahrscheinlich Hunderte oder Tausende in Deutschland rumfahren, die irgendwie drei Online-Kurse gemacht haben und noch nicht mal an einem Pferd irgendwas gezeigt bekommen haben, geschweige denn mal bei einem Tierarzt mitgefahren sind oder so. Und die dürfen sich Pferdeosteopathen nennen. Okay.
Ja, das deswegen ist ja, der freie Markt regelt es in der Regel, aber wahrscheinlich muss man dann erst ein paar negative Erfahrungen machen, je nachdem. Ne?
Ja, erstmal das. Und du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass nicht immer setzen sich Leute durch, die qualitativ sehr gut ausgebildet sind und viel Ahnung haben. Ne? Wenn das zum Beispiel Leute sind, die sehr ruhig sind, sehr introvertiert, können die natürlich einen fantastischen Job machen, aber können sich vielleicht nicht gut verkaufen. Mhm. Und dann gibt es auch Leute, die halt eine große Klappe haben, also die
Versicherungsverkäufer nenne ich sie immer.
Ja, genau, ne, die Performer, ne, und die quatschen halt und labern den Kunden da so ein bisschen drei Fremdwörter an den Kopf und der denkt, wow. Und dann kriegen solche Leute auch Aufträge, ne? Aber ich bin natürlich bei dir, ne? Ich denke auch, so langfristig setzt sich Qualität und auch eine fundierte Ausbildung durch. Also so, aber trotzdem wäre das schön, falls das jetzt irgendwer hört, der sich berufen fühlt, das mal irgendwie anzuleiern in Deutschland. Ich mache dann auch nochmal eine Prüfung, ne? Also die Schulen machen halt so Prüfungen intern, ne? Genau, aber das ist halt nichts staatlich Anerkanntes.
Ja, darf sich auch jeder Pferdetrainer und Reitlehrer nennen. Obwohl wir natürlich für den Reitlehrer eine Qualifikation für die Versicherung brauchen, ne? Also ist alles in Babyschuhen und klein, aber im Endeffekt regelt es dann der freie Markt, ob man ein guter Trainer ist, auf Dauer oder nicht. Oder genau. Dann hast du vorhin noch.
Ich glaube auch, dass das, also bei mir kommen, ich würde sagen, 90% der Kunden oder 95% der Kunden kommen eh über Empfehlung und dann auch teilweise vom Tierarzt selber oder von der Klinik, aber das ist immer ein Empfehlungsgeschäft. Also andere Marketing-Sachen funktionieren gar nicht so, ne? Wenn du einen guten Job machst bei irgendeinem, dann wirst du immer weiter empfohlen und so entwickelt sich das.
Ja, auf jeden Fall. Genau, dann hast du noch kurz von zwei anderen Therapien gesprochen. Also wir haben auch eine Pferdephysiotherapeutin, die ist auch Physiotherapeutin aus der Humantherapie und Osteopathin, die Mandy Lose. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagt, die kommt aus der Ecke. Und die arbeitet immer mit Akupunktur zusätzlich. Das heißt, sie schaut sich die Pferde immer in Bewegung an, mobilisiert die dann und akupunktiert die dann, fast alle. Und da finde ich, glaube ich, gerade diese Akupunktur, die arbeitet halt dermaßen nach, weil selbst wenn das Pferd mobilisiert, den Muskulatur noch festhält, man sieht dann manchmal die Nädelchen, die da rauskommen, die wie so ein L sind. Also das zeigt, dass es ja wirklich nötig war. Und deswegen, vielleicht kannst du noch kurz was zur Akupunktur sagen?
Ja, also auch da freue ich mich, wenn jemand eine ordentliche Ausbildung gemacht hat. Weil ich finde, also das ist ja ein ganz anderer Ansatz als den wir jetzt bei der normalen Medizin haben. Also bei den Chinesen ist das ja, also in der TCM, haben wir ja quasi so diese Yin- und Yang-Geschichte und das bei denen ist das so, also jetzt, wir nehmen einfach mal Husten als Beispiel. Also du hast jetzt einen Husten, kriegst einen Hustensaft. So. Und bei den TCM-Lern oder bei der Akupunktur würdest du halt gucken, was ist das für ein Husten? Also ist das ein trockener Husten? Ist das ein produktiver Husten? Ist das ein Husten, der durch eine Kälte entstanden ist in deinem Körper? Oder ist der mit Wärme verbunden? Und dann würdest du individuell dann halt auch die Punkte aussuchen, die du nadelst. Und genau, dafür braucht man natürlich dann schon auch irgendwie mehr als ein Wochenende zum Lernen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Dann kann man zum Beispiel noch eine Zungendiagnostik und eine Pulsdiagnostik vorher machen. Das heißt, man fühlt den Puls mit drei Fingern an der Schläfe des Pferdes und merkt dann halt darüber, ne, wo, also erstmal, wie fühlt sich der Puls an? Gibt es, was weiß ich, ne, einen kräftigen, kurzen oder einen langen, schwachen oder gibt es so verschiedene Pulsarten? Und man guckt sich die Zunge an. Ist die dick und weiß? Ist die, ne, das würde eher für eine Kälte im Körper sprechen, oder ist die fest und rot? Dann hätten wir eher mehr Yang-Überschuss. Also genau, danach suche ich dann die Punkte aus. Also es ist eine sehr komplexe Therapie, aber hast du ja gerade gesagt und finde ich auch immer wieder faszinierend, was man damit alles erreichen kann. Also ich hatte, als ich in der Klinik, ich habe nochmal zwischendurch später auch nochmal in der Klinik gearbeitet und ich hatte echt Kolika, die ich halt akupunktiert habe, weil zum Beispiel die keine OP-Erlaubnis hatten, weil die Leute das nicht bezahlen wollten. Dann habe ich das immer mit Akupunktur auf jeden Fall nochmal versucht und das hat total oft super funktioniert, wenn jetzt da kein Darm verdreht ist, sondern das eine Aufgasung ist oder Verstopfung oder so, kann man super Sachen machen. Und ich hatte auch schon mehrere Stuten mit Fohlen im Bauch, wo wir halt gesagt haben, oh, die möchten wir eigentlich ungern operieren und das Fohlen verlieren oder das Risiko eingehen. Ja, und da haben wir total gute Ergebnisse.
Ja, ist ja irre, wie komplex der Körper ist. Ne?
Auf jeden Fall.
Genau, und dann hast du noch Blutegel. Blutegel kenne ich als natürliche Entzündungshemmer, ne? Die saugen ja so ein bisschen das raus, ja. Und dann sagt man, dann geht die Entzündung raus und der Speichel ist antiseptisch. Kann man das so sagen?
Ja, genau, das kann man so sagen. Also die, ich rolle gerade weg, aber es sieht ja keiner, ne? Weil man das so hört, ich muss mal zum Fenster rollen, weil hier ist es so warm drin, dass ich einen Hitzekoller kriege. Also ich habe auch gerade Yang in mir. So, machen wir mal das Fenster auf. Und ja, Blutegeltherapie, super Sache. Habe ich damals von diesem Klinikleiter gesagt gekriegt, ja, hier, Frau Obst, egeln Sie das doch mal. Und ich so, oh, okay. Wusste ich aber nicht, wie man es macht. Und da gibt es die Biebertaler Blutegelzucht. Und das ist die im Prinzip die einzige Adresse in Deutschland, die halt Blutegel verkauft. Und da kann man eine Ausbildung machen, entweder zum Humantherapeuten oder zum Tiertherapeuten. Genau, da kriegt man alles erklärt. Das ist tatsächlich so ein Tagesseminar. Ja, und dann ging es mit den Blutegeln los. Und du hast ja gesagt, ne, die sind perfekt für alles, was entzündlich ist. Also für infizierte Wunden nutze ich die gerne, für akute Sehnenschäden, wo so eine Schwellung noch mit dabei ist. Ganz häufig mache ich so Unterstützungsbänder der tiefen Beugesehne, wenn die verletzt sind. Piephacken. Aber auch zum Beispiel Arthrose kann man total gut blutegeln. Das hilft den Pferden sehr. Oder auch, also ich habe auch Menschen, die das nutzen für ihre Arthrosegelenke. Das hilft super. Genau, und was habe ich denn noch? Hufrehe kann man im akuten Stadion sehr gut mit Blutegeln behandeln. Und ich habe tatsächlich 2, 3 Pferde gehabt mit Fisteln, also Genickfisteln. Und die waren schulmedizinisch austherapiert und die haben wir tippitoppi hingekriegt mit Blutegeln.
Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was eine Genickfistel ist.
Okay, also du hast erstmal eine Genickbeule. Hast du schon mal ein Pferd mit einer Genickbeule gehabt? Okay, nee. Dann greife ich einmal quasi also du hast vom Hinterhauptbein aus zwischen den Ohren startet ja das Nackenband und läuft quasi an der Oberseite des Halses entlang. Und dann würde das wenn das über den ersten Halswirbel drüber läuft, haben wir als Puffer einen Schleimbeutel dazwischen. Mhm. Und wenn dieser Schleimbeutel aus irgendeinem Grund geärgert wird, also das kann ein Trauma sein, also dass man sich unter einen Trog oder einen Fensterrahmen oder so oder unter so einen Eisenrahmen von der Box schön den Kopf anschlägt, dann entzündet sich dieser, ist aber auch gerne bei Aufhängen also so Pfeifter hängen, ne? Passiert das gerne. Dann kriegen die einmal so einen Schlag in diesen Genickschleimbeutel und dann entzündet der sich. Und eine Entzündung ist ja immer mit einer Umfangsvermehrung und Schmerzen und Rötung, ne? Und so weiter verbunden. Genau, und das kann man halt systemisch behandeln mit einem oralen Entzündungshemmer, aber das klappt halt mit Blutegeln noch viel, viel besser. Und wenn wir da Bakterien reinkriegen in so eine Geschichte, dann entsteht eine Fistel und das sind im Prinzip so Gänge, die dann irgendwo durch die Muskulatur oder durchs Gewebe gehen und die dann irgendwann sich eine Öffnung nach draußen wie so ein Hufgeschwür suchen und da läuft dann der Eiter raus. Das ist nicht so sexy. Okay. Ja, genau. Nicht ganz so sexy. Aber kriegt man super mit Blutegeln hin. Also sollte man im Hinterkopf behalten.
Ja, ich sage ja immer, alles, was natürlich ist, ist gesund. Und da sind wahrscheinlich Blutegel deutlich gesünder wie irgendein Antibiotikum etc.
Ja, genau. Und du kannst sie halt super lokal ansetzen. Also ich denke mal, gerade bei 500 Kilo Pferden muss er ja so einen Meter Kamm auch immer noch sagen, wir wollen dich gerne hinten rechts im Sprunggelenk haben. Aber werden natürlich auch immer Magen und Leber, Niere als Entgiftungsorgane belastet. Mit den Blutegeln kannst du halt schön lokal arbeiten, da wo halt wirklich das Problem ist. Oder du machst es halt ergänzend zur systemischen Gabe von Schmerzmitteln oder Entzündungshämmern. Ja, und genau, ich finde es auch, es hat halt überhaupt keine Nebenwirkungen. Es funktioniert zum Beispiel super bei trächtigen Stuten oder bei laktierenden Stuten. Das ist auch ganz cool, weil wir ja auch gerade jetzt, während die Stuten laktieren, halt auch häufig nicht so die Auswahl haben an Medikamenten. Genau, dann greifen wir gerne zu den Blutegeln.
Kann man ja fast sagen, da kann man so viel falsch nicht machen, weil selbst wenn sie an der falschen Stelle gebissen haben und ein bisschen Blut rausgezogen haben, ist wahrscheinlich dann nicht optimal, aber es hat dem Pferd wahrscheinlich nicht groß geschadet, oder?
Da ist der Egelwert.
Ein großes Kuscheltier in Blutegelform.
Genau, ich habe nämlich, also ihr müsst, die Zuschauer, Zuhörer, die können das ja nicht sehen, aber ich habe tatsächlich einen riesengroßen Egelbert als Stofftier hier am Schreibtisch sitzen. Ja. Gab es mal irgendwo, den fand ich großartig und seitdem wohnt Egelbert hier. Und,
ja, sehr schön.
Was wollte ich denn gerade noch sagen? Ach so, du hast jetzt gerade gesagt, dass die Blut trinken. Das ist richtig. Das Entscheidende ist aber nicht, dass die Blut trinken, sondern die haben, also die nennt man Hirudo medicinalis, weil das medizinische Blutegel sind. In Deutschland gibt es zum Beispiel Blutegel in den Gewässern, aber keine, die diesen medizinischen Effekt haben. Also die trinken zwar auch Blut, aber haben halt keinen medizinischen Nährwert. Und diese Hirudo medicinalis, die wir hier in der Regel nutzen, sind aus der Türkei importiert oder in Deutschland gezüchtet. Und während die trinken, geben die über so Drüsen, die zwischen den Zähnen sitzen, Speichel ab. Und in dem Speichel sind über 40 Medikamente, die dann an das Gewebe abgegeben werden. Und das hat im Prinzip den Effekt, also dass die... Okay. Trinken, das ist noch so ein Nebeneffekt, sage ich jetzt mal zum Beispiel bei einem Bluterguss oder so mal ganz schön. Aber der eigentlich wichtige Effekt ist, dass die ihren Speichel beim Trinken abgeben und das ist so ein Cocktail aus Entzündungshemmern, Antibiotikum, so lymphbeschleunigende Sachen und das hat den Effekt.
Eine natürliche Wunderwaffe, wenn es der richtige Blutegel ist.
Richtig, muss der Egelbert sein.
Ja, sehr schön, super. Ja, das war ja schon mal, jetzt haben wir schon mal grob die verschiedenen Sachen. Vielleicht gehen wir noch kurz im ersten Teil auf deinen Alltag ein und auf deine, ich meine, du hast eine Praxis, aber hast du verschiedene Einnahmequellen, also gibt es verschiedene Betriebszweige in deinem System? Vielleicht kannst du die noch kurz sagen.
Ja, bin ich witzigerweise auf der Equitana, hatten wir auch irgendwie so ein Edu-Care oder so, da hatten wir da auch drüber geredet. Ja, das ist natürlich, du weißt das ja, wenn du Anfang 20 bist, weißt du ja noch gar nicht so, wo sind deine Fähigkeiten am besten oder wo liegen so deine guten, ne, was sagt man denn?
Attribute.
Ja, genau. Welches Attribut ist bei dir besonders gut oder deine Fähigkeiten, ne? Und bei mir stellte sich halt heraus, dass ich gut das Leuten irgendwie beibringen kann. Das heißt, bei mir ist ein sehr großer Teil halt geworden, dass ich als Dozentin arbeite. Das kann halt sein, dass irgendein Reitverein mich bucht und sagt, wir möchten gerne Wellness für mein Pferd machen, also so eine Physiotherapie für Pferdebesitzer oder wir möchten gerne Erste Hilfe für Pferde machen. Also da gibt es so verschiedene Themen und dann gibt es auch inzwischen halt einige Schulen, so private Schulen oder zum Beispiel Mike Geithner, der bietet jetzt für seine Trainer dann mit mir eine Fortbildung an oder die Sattlerei Sommer zum Beispiel, die möchte gerne ihre Sattler nochmal explizit in Anatomieschulen und genau, sowas biete ich dann an. Genau, also das heißt, dieser Seminarbereich ist groß geworden. Dann habe ich ja zwei Bücher geschrieben, also Fitnessstudio für mein Pferd und Fit mit Obst heißen die. Und da ist natürlich auch immer irgendwie, dass man mal Vorträge dazu hält oder dass man irgendwie auf einer Messe ist. Das ist auf jeden Fall ein Bereich. Und ich bin seit also Herr Hackel hat mich gelobt und hat gesagt, guck mal, die Obst, ne, seit 8 Jahren. Also ich bin tatsächlich jetzt seit 8 Jahren beim Team Vox und betreue das Format Hund, Katze, Maus. Das heißt, wir drehen ganz regelmäßig Beiträge zu irgendwelchen pferdischen, hundischen Themen. Und da bin ich halt seit 6 Jahren quasi die Hund, Katze, Maus-Expertin. Und dann haben wir natürlich immer mal wieder Dreharbeiten oder irgendwelche Jobs, die ich dann fürs Fernsehen mache. Ja, und so ist es aber auch halt sehr schön abwechslungsreich. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich bin so ein bisschen Freigeist und das macht mir auch Spaß. Heute habe ich zum Beispiel für eine Zeitschrift ein Interview gegeben, wo es auch nochmal um das Thema Fitness für Pferde geht. Genau, und so ist es einfach relativ großes Portfolio, was ich habe.
Genau, und dann fährst du noch zwischendurch ein bisschen rum und behandelst Pferde. Also ist das wirklich sehr abwechslungsreich.
Ja.
Hast du da deine festen Ställe und Kliniken oder fährst du auch zu neuen Kunden? Oder?
Nee, ich fahre auch zu neuen Kunden. Also leider stirbt ja auch immer mal einer. Dann ist wieder Platz. Aber prinzipiell, also das ist ja so, dass bei euch Trainern halt häufig die Pferde auch wirklich, was weiß ich, ne, jede Woche irgendwie einen Termin haben oder sogar zweimal die Woche oder vielleicht einmal im Monat oder so. Und bei mir kann das ja sein, dass ich manche Pferde nur einmal im Jahr sehe. oder zweimal im Jahr. Und dementsprechend habe ich natürlich auch eine viel höhere Anzahl an Patienten, als jetzt die meisten Trainer Kunden haben. Und genau, also ich habe quasi so einen Bereich eingezirkelt, ne, aus dem ich nicht mehr rausfahre, weil das dann einfach betriebswirtschaftlich sich nicht mehr lohnt. Also dann sitze ich halt nur im Auto. Und da halte ich mich auch total strikt dran. Ja, aber ansonsten habe ich Bestandskunden, ich habe Neukunden, ich habe auch mal Pferde, die sehe ich wirklich nur einmal und dann wieder 5 Jahre gar nicht mehr, weil ich die, weiß ich nicht, nach einer OP einmal Blutegel und dann sind die
gut. Geht schon wieder gut. Ja, ja, sehr schön. Genau. Ja, super. Sehr gut. Ich würde sagen, da haben wir schon einiges geklärt für das für den ersten Teil. Ich frage meine Gäste oft, ob es ein besonderes Pferd in ihrem Leben gab.
Ja, ja, habe ich. Und zwar die, ist der geilste Name, Cinderella. Cinderella, also logischerweise kennt ja auch jeder, ne? Also du kennst das ja auch so, dass es halt so Tage gibt oder Uhrzeiten, wo, wenn das Telefon klingelt, weißt du so, okay, das bedeutet jetzt Arbeit. Und das ist jetzt, glaube ich, 4 Jahre oder 5 Jahre schon her, dass halt an Heiligabend mein Telefon klingelte und im Display stand halt Pferdeklinik. Und dann habe ich meinen Mann angeguckt und habe halt gesagt, also wenn ich jetzt dran gehe, heißt das halt auch, dass ich jetzt hinfahre, weil die rufen nicht Heiligabend an, um einen Termin für nächste Woche zu machen. Dann hat er gesagt, ja, mach doch, ne? Also wir sind da auch so ein bisschen entspannt. Naja, ich bin da dran gegangen und die hatten halt ein Pferd, das hat sich einen Stromisolator, der ist wohl aus dem Pfosten raus auf dem Paddock und lag halt auf dem Boden und die Stute hat sich den halt in den Huf von unten einmal reingetreten und der war halt wirklich der war natürlich dreckig wie die Seuche und der war halt wirklich in allen Strukturen drin. Also der war im Hufbein drin, im Strahlbein, im Schleimbeutel, in der tiefen Beugesehne, also es hatte so alles was abgekriegt. Plus den Dreck. Naja, und das hat sich natürlich infiziert und ist dann in Vollnarkose operiert worden. Ich glaube, das ist 2 oder 3 sogar operiert worden. Wir haben das aber nicht in den Griff gekriegt. Also wir haben diese Entzündung da nicht rausgekriegt. Und dann, das Pferd konnte das Bein halt überhaupt nicht belasten. Und dann haben die halt irgendwann auch empfohlen, dass sie halt eingeschläfert wird. Und dann hat aber irgendwer gesagt, ja, versuch's doch nochmal mit Blutegel, ne? Wenn du die einschläferst, also kannst ja dann, ne? Macht man ja auch nur einmal mit dem Einschläfern, also dann vielleicht nochmal so ein letzter Versuch. Alles klar. Dann bin ich ja Heiligabend hingefahren. Also das war auch irgendwie halt eine ganz witzige Situation, ne? Dann so an Heiligabend da zu stehen. Das fährt dann auch noch Cinderella. Und ja, dann haben wir die geblutegelt. Ich habe dann irgendwie auch, weiß ich noch, gesagt, okay, jetzt alles, was geht. Also ich habe da, glaube ich, 20 Blutegel draufgepackt. Auch die ganze Sehnenscheide, einmal so rund um den Kronrand und so. Und am nächsten Tag stand die Stute drauf auf dem Bein. Und ab da ging es nur noch bergauf und die konnte wieder laufen. Also sie hat nicht nur überlebt, unser Weihnachtsmärchen mit Cinderella, sondern sie hat auch noch selber dann Fohlen gekriegt. Also die haben die dann, das war ja Weihnachten, und dann haben sie so zum Sommer hin decken lassen, weil sie gesagt haben, ja, das wird eh nichts mehr mit dem Reiten. Ja, und inzwischen wird die Mama wieder vollgeritten und das Fohlen ist ja jetzt auch schon 4 oder 5 und wird auch vollgeritten. Und wir haben immer so einen kleinen Gag, dass wir sagen, das ist der Obstzwerg, also das große Fohlen, weil der ohne mich ja nicht auf der Welt wäre und deswegen wurde es Obstzwerg genannt.
Ja, das ist ja schön, wenn die Schulmedizin am Ende war und die Naturmedizin es dann noch retten konnte. Ne?
Ja, genau. Toll. Und ganz wichtig ist halt, dass sich das ergänzt, ne? Also das ist mir immer ganz wichtig, dass das halt nicht gegeneinander oder
miteinander.
Nein, das muss ein Miteinander sein und dann macht es auch echt Bock.
Sehr schön. Dann noch eine Frage. Was wollte die kleine Katze als Kind immer werden?
Ich glaube, Journalistin hätte ich ganz cool gefunden. Das war so, als ich Jugendliche war, fand ich Journalismus cool. Und deswegen finde ich das jetzt eigentlich... habe ich das ja so ein bisschen hingekriegt, weil ich ja jetzt durch die Zeitungsartikel und durch einen Podcast mit dir oder solche Sachen ja doch auch ein bisschen im Journalismus gelandet bin.
Ja, sehr schön, super. Dann sage ich erstmal vielen Dank für den ersten Teil.
Sehr gerne.
Hey! Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.